Lieber Jürgen, ich begrüße dich nochmal ganz herzlich zu unserem Kongress heute.
Ja, Andreas, ich selber auch und die ganze Spirebo-Gemeinschaft.
Ganz genau, die Spirebo-Gemeinschaft, die spirituelle Regenbogengemeinschaft, um die soll es heute unter anderem gehen. Ihr habt schon ganz viele Sachen erlebt und gemeistert und da bin ich ganz gespannt, da heute ein bisschen in die Tiefe zu gehen, um das mal ganz kurz zu skizzieren. Ihr seid damals in Deutschland gestartet als Gemeinschaft, habt eine Jugendherberge ausgebaut, um dann relativ schnell und in die nächste Station zu gehen und wart dann 8 Jahre in Afrika, habt dort eine Krankenstation, ein Kinderheim aufgebaut und noch mehr. Habt dann wieder einen Wechsel gehabt nach Bulgarien, habt da so als Selbstversorger gelebt und jetzt steht schon wieder das nächste Projekt an, dass ihr rausgeht auf hohe See. Also sehr wild und bewegt, was ihr da macht. Und deswegen finde ich das auch so besonders spannend und glaube, dass da sehr viel sicher auch Interessantes für die Zuschauerinnen und Zuschauer dabei ist, die vielleicht gerade mit dem Gedanken spielen, sich einer Gemeinschaft anzuschließen oder vielleicht selber eine zu gründen. Vielleicht kannst du mal skizzieren, wie ihr euch als Gemeinschaft gefunden habt.
Also ich habe ungefähr 2000 eine schamanische Beratungspraxis eröffnet in Deutschland und habe in diesen Jahren etwa mit 7.500 Menschen gearbeitet, in den unterschiedlichsten Bereichen von, ja, ich sag mal, von der Zeugung, von der Geburt, über das Leben bis hin zur Sterbebegleitung. Nach etwa 8 Jahren wollte ich diese Sache so nicht weitermachen, weil ich von meinem Gefühl her die Menschen das zu sehr konsumierten und nicht genug bereit waren, in sich, an ihrem persönlichen Leben etwas zu verändern, um eine Harmonisierung des gesamten Organismus zu erreichen und damit eben auch gesundheitliche Störungen aufzulösen. Aus meiner Sicht ist es nicht richtig, dass Menschen Kräuter, Chemie oder Homöopathie oder wie man die Dinge alle wie bezeichnen mag, konsumieren, sondern für mich ist es vordergründig wichtig, dass man die Disharmonie zwischen Seele und Verstand korrigiert. Und da gibt es viele krumme Weltbilder, die Menschen im Laufe ihres Lebens entwickeln und die eigene Seelengrund verdrängen. Und wenn die Seele nicht mehr über den Verstand auf den gesamten Organismus einwirken kann, dann werden Disharmonien und Krankheiten entstehen. Und deshalb sollte man aus meiner Sicht wirklich an dem Anfang gehen und nicht irgendwo mittendrin, wie heißt es, mit irgendwelchen Therapien arbeiten und im Grunde genommen an der Seele vorbei. Und aus diesem Grund habe ich damals die Eifel, wo ich zur damaligen Zeit gelebt habe, die Praxis aufgelöst und habe mir das Ziel gesetzt, ein größeres Gebäude, wo ich eben auch mit Gruppen in Meditationen und Erklärungen und Gesprächsrunden arbeiten kann. Und da haben sich also meine 3 Söhne, deren Mädels und dann eben auch, ja, Freunde, die über diese Jahre der schamanischen Praxis meine Hilfe, den Rat in Anspruch genommen haben und die da so tief drin mit verbunden waren, die dann alle gemeinsam gesagt haben, dann schmeißen wir unseren Job hin, wir wollen das Ganze unterstützen, wir haben selber persönlich und oft in der ganzen Familie so positive Erfahrungen gemacht, wir wollen das Werset unterstützen und so sind wir damals mit 14 Personen in den Schwarzwald, in einer ehemaligen Jugendherberge. Das haben wir dort gemeinsam 1,5 Jahre gemacht und dann haben wir gemerkt, dass die Luft für uns in Deutschland zu eng war, weil einfach Paragraphen und Auflagen, die wir in dem Haus hatten, wir hatten 80 Gästebetten und entsprechend viele Sanitäreinrichtungen. Wir mussten und wurden gezwungen, damals mit chemischen Stoffen das Haus zu reinigen. Die Toilettenanlagen mussten Papierspender stehen. Wir hatten Riesenberge Papier als Abfall. Dort durften keine Stofftücher aufhängen. All das, was ich versuchte, den Menschen zu vermitteln, wieder zu dem natürlichen Ursprung zurückzukommen, natürliche Reinigungsmittel zu nehmen, durften wir selber in dem Haus gar nicht nutzen. Und so haben wir nach 1,5 Jahren gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Dann müssen wir also einen anderen Weg suchen. Und ja, all die Entscheidungen, die ich in den letzten, ja, ich würde sagen, 30 Jahren getroffen habe, die, glaube ich, sind nicht eins zu eins von mir ausgegangen, sondern das, was ich für mich als geistige Welt bezeichne, geistige Wesen, die mir raten. Und so kam damals eben auch der Rat, nach Afrika zu gehen, nach Togo. Ich selber spreche keine Fremdsprachen, das habe ich nie für nötig gefunden, weil mich haben eigentlich die Naturlandschaften in Deutschland vollkommen zufriedengestellt. Und es gab genug Naturlandschaften, wo ich mich gefunden habe, wo ich mich ja, zufrieden in meiner Freizeit agieren konnte. Ich habe nie das Streben gehabt, irgendwo in diese Welt rumreisen zu müssen. Aber dann kam eben dieser Impuls Westafrika. Und ja, damals hieß es, ich werde zuerst mal dorthin reisen und sehen, wie es überhaupt so ist. Und hatte für 3 Wochen später ein Rückticket. Einer aus der Gemeinschaft hat mich begleitet, der französischsprachig war, weil Togo die Amtssprache Französisch ist. Ja, und so sind wir dorthin gereist und ich wusste, es gibt einen ganz bestimmten Punkt, das war ein Stecknadelkopf auf einer Landkarte und den Punkt haben wir gesucht, das war mitten im Busch von Togo auf dem Hochplateau Akposso-Plateau und ja, dort habe ich diesen Punkt gesucht, gefunden, mit auch Unterstützung von einem einheimischen Scout. Dort habe ich etliche Stunden meditiert und dann war klar, das ist der Punkt, den die geistige Welt mich von Deutschland empfohlen hatte. So, und dann haben wir Menschen ausfindig gemacht, die dort lebten. Und ja, dann haben wir ein Treffen ausgemacht. Und dann hat die Ältesten der Dorfgemeinschaft haben entschieden, dieses Stück Land, das waren 28 Hektar, außerhalb ihres Dorfes, verbuschtes Land, mir dieses Land zu schenken. Und das wollte ich aber nicht, weil ich hatte in Deutschland eigentlich schon jeden Besitz versucht hinter mir zu lassen und wollte in Afrika nicht mit neuen Immobiliengrundbesitz anfangen, weil aus meiner Sicht Menschen Mutter Erde nicht besitzen können. Und wir haben die alle nur Viaset geliehen bekommen und das ist was, an dem ich mir Viaset versuche auszurichten, weil wenn ein Mensch also davon ausgeht, dass er die Dinge geliehen bekommen hat, dann geht er, glaube ich, respektvoller damit um, als wenn er sagt, das ist mein. So, und ja, das ist ein Motto, wo ich versuche, also seit vielen Jahren in mir wirken zu lassen und glaube, bin da ganz gut mit gefahren. Und dieses Motto habe ich auch auf die meisten Menschen versucht zu übertragen und die das wirklich verinnerlichen konnten. Dieses Motto, weniger ist mehr. Daraus hat sich dann die spirituelle Regenbogengemeinschaft entwickelt. Damals in Deutschland 18, jetzt 28. Wir sind immer wieder Leute eingestiegen. Hier und da sind auch Leute ausgestiegen, aber alles Leute, mit denen wir auch heute noch in einem engen Austausch stehen. Leute, die damals in den ersten 3 Monaten Afrika ausgestiegen sind, sind dann in Bulgarien wieder eingestiegen. Ich sag mal, Afrika ist einfach eine Nummer für sich, sage ich mal, eine Krankenstation zu führen, wo am Morgen bis zu 70 Patienten saßen, wo es mehr oder weniger jeden Tag um Sterben, um Tod ging und das in vielen Fällen von Kindern, weil die Menschen in dieser Region nicht einen Euro besitzen, um Medizin für ihre Kinder zu besorgen. Und so kriegt man da fast täglich ein sterbendes Kind im Schoß gelegt. Und ja, das haben wir 8 Jahre versucht, zu meistern. Nach 8 Jahren war unser Kapital, und das war nicht so wenig, war verbraucht, weil wir die Kinder zum größten Teil die Medizin unentgeltlich bzw. stark subventioniert weitergegeben haben. Und wie gesagt, nach 8 Jahren waren die Mittel erschöpft. Wir wollten aber nie abhängig sein von irgendeiner Institution, die uns Geld zukommen lässt, weil wir wollten selbstverantwortlich entscheiden, und zwar jeden Tag. Wenn wir morgens aufgestanden sind und haben gesagt, das, was wir gestern und davor gemacht haben, war auf Deutsch Scheiße, dann haben wir es sofort geändert. Wir mussten niemand danach fragen, sondern wir haben unser Gewissen hinterfragt. Und wenn da rauskommt, nein, das ist so nicht gut, dann haben wir es in der Tat sofort umgesetzt. Und ja, wir sind da gut mitgefahren. Und nach 8 Jahren, wie gesagt, war das Kapital zu Ende. Dann haben wir versucht, die Anlage, was wir dort haben, entstehen lassen. Das war dann doch in den Jahren beträchtlich. Ein Dorf mit 14 Hütten und Sanitäreinrichtungen, hat eine eigene Wasserversorgung auf diese 28 Hektar. Wir haben unterirdische Quellen gefunden, die wir freigelegt haben und mit hydraulischen Widdern über diesen Berg verteilt haben. Wir haben Wassertürme gebaut, wo wir Wasser speichern konnten, weil Wasser einfach mit das Wichtigste ist, was Menschen zum Leben benötigen, und zwar sauberes Wasser. Und das ist in Westafrika ein sehr großes Problem, sauberes Wasser konsumieren zu können. Wir haben das Glück gehabt, auf diesem Berg verstecktes Wasser zu finden, was die Einheimischen bis dato nicht nutzten und nicht wussten, dass es vorhanden war. Auch das ist von der geistigen Welt mir vermittelt worden, dass ich morgens aufgestanden bin und habe gesagt, dort an dieser Ecke des Grundstückes gibt es Wasser. Dann haben die anderen Hand angelegt und haben die Mutter Erde abgetragen bis auf den Fels, und dann hat man gesehen, dort sprießt Wasser. Und das haben wir so eingefasst, dass die Sonne immer noch an diesem Wasser ran konnte, um eine Sonnenkristalline in dem Wasser zu entwickeln, weil für Trinkwasser ist das etwas sehr Wichtiges, dass Sonnenkristalline im Wasser vorhanden ist, weil sonst ist es im Grunde genommen totes Wasser. Aber nur Wasser mit Sonnenkristalline kann unsere Seele erreichen, unsere Seele unterstützen in ihrem, mit ihrer Energie, den Körper, den Verstand zu lenken und zu leiten. Und das ist für uns eigentlich das Wichtigste, dass man sein eigenes Ego, was jeder mehr oder weniger im Leben entwickelt hat, und aus meiner Sicht die Zivilisationsmenschen, auch ganz besonders in Deutschland, in besonderer Weise entwickelt haben, mit der Lebensweise, die sich ganz besonders nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Und wir das immer wieder eben auch im Ausland erleben, wie viele Menschen Deutschland verherrlichen für das, was sie erreicht haben, aber auch das Leid, was Deutschland in dieser Welt auslöst, indem Deutschland eben möglichst alles haben will, was Komfort, Konsum angeht, auch auf Kosten von anderen, und das immer von den Ärmsten. Und das werden fast immer in jedem Land die Kinder sein. Und das haben wir 8 Jahre selber am eigenen Leib erlebt. Jeden Vormittag, wenn diese Gäste, die Besucher auf der Krankenstation ankamen und wir das Leid gesehen haben, was sie erfahren, weil sie, wie gesagt, noch nicht mal einen Euro haben, für eine subventionierte Medizin zu kaufen für ihr Kind. Und wir sind 8 Jahre nicht ein einziges Mal mit dem Flugzeug nach Europa, nach Deutschland gereist, um Urlaub zu machen oder sonst irgendetwas, weil diese Flugreise damals ungefähr 800 Euro kostete. Das waren für uns 800 Kinder, die man damit wie also retten konnte. Und das hat keiner überm Herz gebracht, das zu tun. Aber wie gesagt, nach 8 Jahren war das Kapital zu Ende und wir haben gesagt, wir haben den Afrikanern nichts mehr zu geben. Und wir wollten die Einrichtung an eine andere Organisation weitergeben, haben aber niemand gefunden, der das übernehmen wollte. Alle Organisationen wollen was Neues aufbauen. Nicht, weil das, was wir hatten, schlecht waren, aber ich sage das hier so, weil man mit was Neues Geld verdienen kann. Etwas Bestehendes hat einen festen Preis, und etwas Neues in Westafrika aufzubauen hat einen Kaugummi-Wert. Und da werden Schulen, die eigentlich 200.000 kosten würden, die kosten plötzlich 2 Millionen, weil man wie also in allen Ecken Gutachten und noch ein Gutachten und noch ein Gutachten macht. Und das ist nicht unsere persönliche Meinung, das ist das, was wir in den 8 Jahren erlebt haben. Das ist das, was wir von Botschaftsangehörigen geschildert bekommen haben, die das Tag für Tag miterleben, wie solche Dinge da in Afrika laufen mit Spendengeldern. Ja, und so gab es eigentlich keinen Interessenten. Und im Endeffekt hat der togoische Staat einen Teil dieses Grundstücks übernommen, hat uns einen kleinen Obolus gegeben von dem, was es eigentlich gekostet hat. Und zwar das Kulturhaus mit den Herberge, da hatten wir auch 80 Betten. Und die haben dort eine Kavallerieschule draus gemacht. Etwas vollständig entgegengesetztes. Aber das waren die Einzigen, die dieses Land mit den Immobilien begehrten. Den Rest haben wir wieder an den Grundbesitzern abgetreten. Und der Staat hat den Grundbesitzern für das kleine Ecken, was die übernommen haben, entschädigt. Ja, und mit dem Geld, was wir dort vom Staat bekommen haben, haben wir dann in dem Armenhaus Europas in Südostbulgarien ein verlassenes Dorf gefunden, ein Ort, den ich auch in Afrika schon genannt bekommen habe von der geistigen Welt. Wir wussten nicht genau, welches Dorf, aber es war klar, es sollte in dem Weißflusstal sein, weil wir als Gemeinschaft mit dem, was unsere Seele, unsere geistige Energie ausmacht, dort eine geistige Kraft in der Natur finden, die mit uns in einer sehr starken Resonanz steht und wir für diese Schöpfung von dort aus am meisten erreichen könnten. Immer wenn ich das in den letzten 30 Jahren vermittelt bekommen habe, habe ich versucht, das so schnell wie möglich umzusetzen. Das heißt, wenn ich so eine Information bekomme und da meistens 2, 3, 4 Tage mit schwanger bin und mich mit auseinandersetze in der Meditation, aber auch mit den Gedanken, Gefühle entwickeln lasse. Und wenn das Gefühl denn stark genug für mich ist, ja, das ist richtig, dann trete ich an die Gemeinschaft, meistens morgens direkt nach dem Frühstück und teile der Gemeinschaft diese Information mit. Wir diskutieren darüber. Und dann geht jeder Einzelne wiederum damit schwanger und versucht in der Meditation und all den Möglichkeiten, die er hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und in der Regel ist es so, dass wir nach einigen Tagen alle auf einem gemeinsamen Nenner kommen. Und dieser gemeinsame Nenner ist das, was, glaube ich, uns so stark macht. Weil wenn das für alle klar ist, setzt jeder alles ein, was er in sich hat. Seinen gesamten Seelengrund, all das, was sein Gehirn ausmacht, was er an Erfahrungen in diesem Leben gesammelt hat, in welchem Bereich auch immer. Und das geben wir alles in einem gemeinsamen Korb hinein und lassen dann Dinge entstehen, wachsen. Und ja, wenn wir hören, dass diese Aufgabe beendet ist und irgendwo anders wir uns für diese Schöpfung einsetzen können, dann werden wir das immer wieder tun.
Ja, das war auch so meine Frage, so im Hintergrund. Das sind ja massive Entscheidungen, die jetzt erstmal von der geistigen Welt an dich herangetragen wurden. Und das fand ich jetzt nochmal ein spannendes Moment, dass du sagst, die Gemeinschaft, da meditiert nochmal jeder für sich drüber, um so eine Einheit zu erzeugen am Ende. Und mit dieser Einheit und diesem an einem Strang ziehen entwickelt ihr eine riesige Stärke.
Ja, das kann nur darüber kommen. Man kann solche Entscheidungen nicht verordnen, erlassen. Und jetzt haben alle das zu tun. Deshalb sowas kann auch kein Bundeskanzler, sowas kann kein König, kein Kaiser machen. Sowas sollte auch kein Papst machen, sondern man kann Menschen, wie heißt es, ich nenne es gerne antitschen, ihnen eine Info zukommen lassen und ihnen bereit zu sein, Rede und Antwort zu stehen, die eigenen Gefühle zu vermitteln. Aber in so einer Gemeinschaft, ganz gleich wie groß die ist, ob es sich um ein Paar, zwei Personen geht, oder eine Gemeinschaft von 28, oder ein Volk von 83 Millionen, das spielt alles, wie heißt es, keine Rolle. Es muss, wie heißt es, eine gemeinsame Basis entstehen. Und wir drücken es gerne aus als gemeinsamen Nenner. Und mit diesem gemeinsamen Nenner kann sich jeder ganz und gar einbringen, weil er hat keine Zweifel mehr. Er wird in der Sache ja zu dem bekannten Fels in der Brandung. Und wenn das denn 10 Leute tun oder 28 Leute tun, dann ist das eine Dynamik, die dahinter steht, Da steht jeder, du musst niemand anschiebern, sondern der Motor ist die Kraft, die aus dem tiefsten Innersten eines Menschen kommt. Und deshalb, wir sehen uns nicht als Übermenschen für das, was wir in den letzten 16 Jahren getan haben. Aber ich glaube, dass die größte Kraft kommt daraus, weil alle bereit waren, in den 16 Jahren ihr sogenanntes Ego zu reduzieren. Weil das Ego ist eigentlich, was immer mit dieser Aber kommt und den Bleistift noch spitzer anspitzt. Uns ist es in der Gemeinschaft, und ich glaube, das habe ich in den Anfängen vorgelebt, uns ist nie wichtig gewesen, ob wir finanziell Kapital, Materie verlieren, wenn wir etwas Neues anfangen. Das hat in Deutschland begonnen mit der Jugendherberge, die haben wir zurückgelassen, ohne sie zunächst verkauft zu haben. Wir konnten sie, wieso? Meine Frau und ich konnten sie nur erwerben über Schuld. Wir hatten das Kapital nicht für so ein Riesengebäude mit 3000 Quadratmeter Wohnfläche zu erwerben. Aber wir haben die Unterstützung in Bürgermeister, Landrat in dieser Region gefunden und konnten sie von unserer Idee überzeugen. Und die haben uns ja mit dem Deutschen Jugendherbergswerk unterstützt, dass wir mit dem Kapital, was wir hatten, das angegangen sind. Wir haben darüber wahnsinnig viel Geld verloren, die Gabi und ich. Aber was wir über in den ganzen 16 Jahren hier im Herzen gewonnen haben, das ist mit Geld nicht zu beziffern. Und jeder, der, du hast es eben angesprochen, dass jetzt sehr wahrscheinlich viele Menschen überlegen und die Bereitschaft haben, sich aufzumachen, vielleicht sogar Deutschland zu verlassen, irgendetwas zu verändern in ihrem Leben, um vielleicht eigenverantwortlicher zu leben. Aber wer das nur ausschließlich mit spitzen Bleistift tut, dem würde ich sagen, er soll es gar nicht tun, weil er wird das nicht erfolgreich tun. Entweder hat er mit den Menschen, mit denen er das tun will, übers Herz, über seinen Seelengrund ermittelt und die hat so viel Kraft, das Ego zu verdrängen, dieses Aber und diesen spitzen Bleistift hinter sich zu lassen. Ich spreche da nicht von Blauäugigkeit, irgendwelche Dinge anzugehen und damit womöglich Menschenleben zu riskieren oder wie heißt es, Kapital sinnlos zu verlieren. Das meine ich auf keinen Fall damit. Ich glaube, das ist einfach sehr schwer zu verstehen. Wir sind jetzt dabei, wir befinden uns auf der Merian-Expedition und sind seit einigen Wochen in La Gomera, weil bei einer Reise in die Karibik auf die Insel Dominica die geistige Welt mir viele Dinge vermittelt hat, die sehr wichtig für die Merian-Expedition waren. Und sie mir dort gesagt haben, geht nach La Gomera, dort gibt es eine Energie, die kann die Merian-Expedition in immenser Weise unterstützen. Ich wusste nicht, was es war. Ich bin noch nie wie auf La Gomera gewesen vorher. Und wir sind hier hin. Und ja, ich bin mehrmals über die Insel Verset gereist. Die ist nun nicht sehr groß. Aber hier gibt es den größten Lorbeerwald von der ganzen Welt. Etwa 4000 Quadratkilometer, die ja eine extreme Natürlichkeit aufweisen. Und wo wie also der Passatwind durchgeht, Wolken wie also abregnen. Und ja, dort gibt es immense natürliche Kräfte, die dort zusammenkommen. Wo Kräfte, die aus dem Erdinneren der Vulkaninsel aufsteigen, sich potenzieren mit den Pflanzen dieses Urwaldes. Und ja, die haben wir angezapft und haben die mit in die Merian-Expedition einfließen lassen, damit die 72 Lichtzentren, die es auf dieser Welt gibt, wieder mit Energie versorgt wurden, um von diesen 72 Lichtzentren wieder fast 7000 heilige Orte mit Energie zu versorgen und heute Morgen auch fast 900 sogenannte Kraftplätze mit Energie zu versorgen. Das ist uns in den letzten Monaten soweit gelungen. Und ja, die neue Aufgabe wird wohl darin bestehen, hier auf La Gomera für eine begrenzte Zeit eine Schule zu gründen. Eine Schule zu gründen für all die Menschen, die ihren eigenen Seelengrund erfahren wollen, die die sieben Sinne, die ein Mensch haben kann, zu harmonisieren. Und mit dieser Harmonisierung die Kraft zu finden, in dieser wundervollen Welt selbstbewusst, selbstverantwortlich zu wirken und zu agieren. Ganz gleich, ob das in Deutschland stattfindet oder sonst irgendwo auf der Welt. Und diese Menschen, denn vielleicht diese knapp 7000 heilige Orte und Kraftplätze nutzen, um diese Energie in sich wirken zu lassen, um Geistesblitze entstehen zu lassen, die eben das Ego umgeht und den persönlichen Seelengrund stärkt, um dann wir also zu zweit, zu zehnt, zu 30 einen gemeinsamen Nenner zu finden, für eine Idee umzusetzen, die nicht dem Egoismus entspringt, sondern die dem großen Ganzen dienlich ist. Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, wenn wir Menschen das nicht tun in der nächsten Zeit, in aller Kürze, dann wird diese Welt auslaufen. Die geht nicht einfach immer weiter. Das sollte sich niemand einbilden. Da sind viele Dinge, die uns das Glauben machen wollen, dass diese Welt einfach grundlos immer weitergeht. Aber alles hat ein Ende und einen Anfang. Nur die schöpferische Liebe, die ist grenzenlos. Aber diese schöpferische Liebe hat uns diese materielle Welt geschaffen durch verdichteten Geist. Und wir leben in einer sogenannten Bewusstseinsebene. Das heißt, schöpferische Liebe lässt in einer Luftblase, wenn man das so will, eine ganz bestimmte Energie einfließen. Und die unvollkommenen menschlichen Seelen, die sich in dieser Luftblase befinden, erlangen ein Bewusstsein und glauben, diesen materiellen Körper zu haben. Sie glauben, diese materielle Welt würde existieren, aber sie ist eigentlich eine Illusion. Sie existiert eigentlich nicht. Aber wir sollen fest daran glauben, dass sie existiert. Und diese Existenz, die hat aus meiner Sicht vor rund 124.000 Jahren begonnen, mit diesem Menschenzyklus, in dem wir uns befinden. Und das ist für mich der fünfte Menschenzyklus. Das heißt, viermal ist dieser Menschenzyklus schon beendet worden. Für mich also ist dieser Zyklus in vier Epochen aufgeteilt. Die erste Epoche habe ich das übernommen aus Asien, das goldene Zeitalter. Dort herrscht absolut zu 100% reine Liebe. Es gibt keine Boshaftigkeit, es gibt keine Dunkelheit. Es gibt nichts entgegengesetztes zu schöpferischer Liebe, sondern die fängt sich erst an zu entwickeln und die produziert aus meiner Sicht jeder einzelne Mensch, wenn er gegen seinen eigenen Seelengrund wirkt und agiert. Dann entsteht Dunkelheit. Und all die Dunkelheit, aus wie vielen Reinkarnationen, häuft sich zusammen. Und dann mag man in der einen Religion das Dämonen nennen, in der anderen Teufel oder wie auch immer. Aber es ist etwas, was wir Menschen selber geschaffen haben. Denn diese Welt ist aus reiner Liebe entstanden. Und wenn es keine Seele, keine menschliche Seele mehr gibt, die in dieser Welt ihre Schwäche auflösen kann in Licht, dann wird die Energie in dieser Seifenblase entzogen und dann endet dieser Menschenzyklus. Dann wird die Energie wieder einfließen lassen und es fängt ein neuer Menschenzyklus an. Und für mich ist es wichtig, und das ist der Grund, warum die Meridian-Expedition erst gestartet ist, das ist, was uns auf einen gemeinsamen Nenner gebracht hat, wir glauben fest daran, dass in der letzten Stunde, bevor der Stecker gezogen wird, wie ich das gerne ausdrücke, wenn die Energie entzogen wird, dann müssen es eine bestimmte Anzahl von Menschen geben, die Noah sind, die in ihrem Seelengrund selbstbewusst und frei wirken und agieren, egal welche Regierungen etwas anderes werden anordnen. Ich weiß, dass diese Menschen mehr oder weniger ständig mit einem Fuß im Gefängnis stehen, weil sie gegen bestehende Gesetze gemacht haben. Aber für mich sind diese Gesetze aus der Dunkelheit entstanden und nicht aus reiner Liebe, weil Menschen, die in reiner Liebe wirken, brauchen keine Gesetze. Ihr Gesetz ist ihr Seelengrund. Sie brauchen weder 10 Gebote noch sonst irgendetwas, sondern jeder hat das, was er benötigt, in sich. Und sein materieller Körper ist eigentlich als eben materielles Ebenbild geschaffen. Und somit ist jeder Mensch in der Lage, seine Seele zu Licht werden zu lassen. Verhindern tut das Ego. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal erklären, was für mich persönlich Ego ist, weil ich glaube, das ist sehr entscheidend. Immer dann, wenn Menschen gegen ihren Seelengrund agieren und damit Dunkelheit produzieren, sammelt sich diese, die ballt sich zusammen. Wenn dieser Mensch stirbt, geht diese Energie nicht verloren. So wie auch den immer dann, wenn er in seinem Seelengrund agiert hat, also Licht hervorgebracht hat, die Energie bleibt ebenfalls erhalten. Wenn diese Seele neu reinkarniert, sitzen beide Energien auf der Bettkante. Und wenn, warum auch immer, dieser Kindskörper schon mit dem ersten Tag anfängt, die negative Energie in sich aufzunehmen und als wahrhaftig anzuerkennen, entwickelt sich das, was ich als Ego bezeichne. Ich sag mal, das fängt schon mit ganz einfachen, simplen Dingen an. Ein Säugling liegt in seinem Bettchen und um es zu beruhigen, wird eine Spieluhr gezogen. Eigentlich sollte dort eine Mutter oder ein Vater sitzen und singen. Wenn das Kind die Uhr verherrlicht, weil diese Uhr ihm Ruhe und Zufriedenheit gibt, nistet sich das in Gehirnzellen ein und in diese Gehirnzelle kann nicht die Seele mehr wirken. Dasselbe, wenn ein Kind mit einer künstlichen Flasche großgezogen wird, passiert genau dasselbe. Das Kind verherrlicht die Flasche, es schreit nach der Flasche, wenn es Hunger hat, und es ruft nicht nach der Brust, wo nicht nur Milch abgegeben wird, sondern auch Liebe abgegeben wird. Immer dann, das sind Kleinigkeiten schon vom ersten Tag und das behäuft sich und potenziert sich im Laufe des Lebens. Und mit jedes Mal, wo diese Dunkelheit aus früheren Reinkarnationen über den Körper gewinnt, über den Verstand gewinnt, werden Gehirnzellen mit dieser Energie blockiert. Und diese Energie ist für mich Ego. Überall, wo Ego in Gehirnzellen drin sitzt, kann nicht der Seelengrund rein, um den Körper Kraft zu geben. Der Mensch kann seine Liebe nicht mehr darstellen, weil er Künstlichkeit in die Gehirnzellen eingelagert hat. Im Grunde genommen ist das nichts anderes. Ich bin absolut technisch feindlich und habe auch sehr, sehr wenig Ahnung von Technik. Ich bin eigentlich noch nicht mehr in der Lage, mit einem Smartphone zu telefonieren, wenn nicht einer die Nummer gewählt hat. Ich will es nicht können. Weil all diese Dinge den Verstand belasten und in diese, das Wissen, um die Technik zu beherrschen, die Seele nicht einfließen lässt. Weil in eine Zelle kann nur eine Kraft wirken, eine lichte oder eine dunkle Kraft. Also das alles ist sehr komplex und in unserer Schöpfung ist alles nach dem Resonanzprinzip aufgebaut. Alles ist dicht miteinander verbunden und verwoben. Am Anfang, im goldenen Zeitalter, herrscht alles in Liebe, bis Menschen diese Liebe anfangen zu reduzieren. Und ich sag mal, ist alles festgelegt, ein sogenannter Eisstrich. Ich habe ein Gefäß, dort gibt es eine Messskala und dieser Eisstrich zeigt an, 1 Liter. Und so ähnlich ist es in unserem Schöpfungssystem eben auch. Wenn ein bestimmter Eisstrich erreicht ist, kann man nicht mehr vom goldenen Zeitalter sprechen, sondern vom silbernen. Da gibt es schon wesentlich mehr Dunkelheit wie im goldenen. Dann gibt es wieder einen Eisstrich, dann kommt das kupferne Zeitalter und wir befinden uns jetzt im eisernen Zeitalter. Und ich sage ganz ehrlich, in den letzten 3 Jahren war ich fest davon überzeugt, dass dieser Zyklus in spätestens 4 Jahren erlischt. Das ist heute nicht mehr so. Aber das ist auch der Grund, warum wir uns als Gemeinschaft eingelassen haben, unser geliebtes, autarkes Udrinze hinter uns zu lassen, wo wir 100% freie, unbelastete Lebensmittel zu uns genommen haben. Und das halte ich für persönlich für wahnsinnig wichtig, weil all die Chemie, die wir über Lebensmittel aufnehmen, wir unsere Gefühle verändern. Und Das ist aber das, was einen Menschen ausmacht. Das heißt, unsere Seele kann immer mehr dieses Gefühl entstehen lassen, sondern unser Ego lässt das Gefühl entstehen. Sag mal ein simples Beispiel. Ein Frauenvergewaltiger, der fühlt sich gut danach. Kann das ein Gefühl aus seiner Seele sein? Doch wohl kaum. Aber dieses Gefühl ist wahrhaftig. Aber wie viele Milliarden Menschen haben wir da draußen, die haben wahrhaftige Gefühle, aber entspringen diese Gefühle ihrer Seele oder das, was sich in ihrem Gehirn angelagert hat und ich als Ego bezeichne? Also das sind Dinge, da sollte jeder für sich persönlich entscheiden und dann vielleicht auch tatsächliche Entscheidungen fällen, ob er persönlich da etwas dran verändern will, um diese Welt zu verändern, um Liebe wirklich zu leben. Aber ich glaube, dafür braucht man eigentlich zunächst mal im Bewusstsein, dass es Liebe gibt und Gegenspieler für Liebe gibt. Menschen, die sagen, es gibt nur Liebe, die gab es im goldenen Zeitalter. Wenn sich das jetzt im eisernen Zeitalter vorgaukeln lässt, dass es nur Liebe gibt und keinen Gegenspieler, ich glaube, dieser Mensch ist für mich also tatsächlich verloren. Weil er wird sich nie für die wahre Liebe einsetzen können, wenn er nicht das Gegenteil davon weiß. Wir brauchen, um im Guten zu wirken, brauchen wir das Gegenstück. Also wenn es nicht die dunkle Kraft gäbe, würde sich über diese dunkle Kraft nicht das Licht erscheinen. Weil Licht braucht immer einen dunklen Hintergrund, um auf dem dunklen Hintergrund zu reflektieren. So, und da sind viele Dinge, glaube ich, in dem eisernen Zeitalter, wo wir uns befinden, so verschoben, dass tatsächlich Dunkelheit für Licht gesehen wird und Licht für Dunkelheit gesehen wird. Das ist schon am Ende des kupfernen Zeitalters zu sehen, indem man Jesus Christus gekreuzigt hat. Da begnadigt man Verbrecher, die werden runtergeholt und die reine Liebe bleibt am Kreuz hängen. Also das sind für mich also so Dinge, die sind eindeutig zu sehen. Und das Christentum hat das für mich auch nicht besser gemacht. Für mich ist das Christentum ein Etikettenschwindel, so wie für mich alle Religionen eigentlich nichts anderes tun, wie Macht ausdrücken und damit eigentlich Gewalt auslösen und Freiheit nehmen. Wir haben alles, jeder einzelne Mensch hat die Dinge in sich. Er hat seinen Seelengrund. Und das sollte sein Maßstab sein, wie er in diesem Leben wirkt und agiert. Und das zu jeder Zeit, in jeder Epoche, ob im Mittelalter, in der Antike oder viel weiter zurück in der Steinzeit. Das war immer eigentlich so. Und wenn wir sehen, dass, wo ich fest von überzeugt bin, dass der Neandertaler der eigentliche Läuterer war und der von einem manipulierten Frühmenschen, der sich zum Homo sapiens entwickelt hat, der etwas größeres Gehirnkapazität hatte, aber diese höhere Gehirnkapazität dafür geführt hat, dass er stärker in Versuchung geführt werden kann, dass er weniger Vertrauen hatte in schöpferische Liebe, dass er größere Gruppen auch aus diesem Grund entwickelt hat und mit diesen Gruppen, größere Gruppen kriegerischer wurde, mutiger wurde, in der Materie etwas zu verändern, Mammuts umzubringen, Neandertaler auszulöschen, die für mich zu 90% Läuterer waren, als sie also ausgelöscht wurden. Zu dem Zeitpunkt, wo sie ausgelöscht wurden oder in die Homo sapiens übergegangen sind, haben sie fast 90% Läuterung erreicht. Die momentane Menschheit kommt also auf 0,01% Läuterung. Das ist nichts. Dann sieht jeder, dass wir am Ende sind, aber das nicht wahrhaben wollen in dem Hochmut von zivilisierten Menschen, die sich mit Technik, mit Computer, sie können Kurven ausrechnen, wie man zum Mars hinkommt und. Aber ihre eigenen Seelengrund zu erfassen, sind sehr wahrscheinlich die wenigsten zu in der Lage.
Wie kommt man denn an den Seelengrund noch weiter ran? Du hast ja erwähnt, einmal dieses so über die Nahrung, also durch Selbstanbau ohne Chemie und auch durch dieses Bewusstsein, dass es diese zwei Pole oder dass es den Gegenspieler zur Liebe gibt. Gibt es noch was, was das unterstützen kann? Du hast ja gesagt, ihr habt diese Schule geplant, die das unterstützt.
Pass auf, es gibt also neben der Seele eine extreme schöpferische Kraft. Ich nenne es geistiges Vorbild. Wenn die Seele eines Menschen in den Kindskörper einfließt. Reinkarniert nicht nur die menschliche Seele, sondern auch ein sogenanntes geistiges Vorbild. Dieses geistige Vorbild ist eigentlich identisch mit der menschlichen Seele, ist aber 100% vollkommen. Es fließt aber nicht in den menschlichen Körper ein, sondern es fließt in Mutter Erde ein, um von Mutter Erde aus auf diesen Menschen einzuwirken. Wenn jetzt ein Mensch selbstbestimmt auf seine Scholle Nahrung anbaut, wirkt dieses geistige Vorbild auf die Nahrungspflanzen oder auf die Wildpflanzen, wo man Beeren sammeln geht. Und wenn ich diese Kartoffel esse, wo sich mein geistiges Vorbild drin manifestiert hat, kann diese Energie in meinem Körper als wahres Lebensmittel meine Seele erwecken und meine Seele Kraft geben, das zu tun, was sie eigentlich ausmacht. Dieses geistige Vorbild haben unsere Vorvorväter aus der Mystik als Fee bezeichnet. Diese Fee kann sich mir, wenn ich dazu offen bin, kann sie sich materialisieren und erscheinen und kann mir eins zu eins Rat geben. Das ist im eisernen Zeitalter nur noch sehr, sehr selten, dass Menschen dazu in der Lage sind, diese Fee, ihre persönliche Fee wahrzunehmen. Diese Fee besteht aber genauso wie unsere menschliche Seele aus Millionen von einzelnen sogenannten lichten Urteilchen. Und sie geht hin, um also den Menschen wirklich zu erreichen, dass sie sich auflöst. Und sie kommt als kleine Energieeinheit, weil der Mensch das Ganze nicht mehr begreifen kann. Und diese kleine Energieeinheit war das, was in der Vergangenheit Elfe genannt wurde. Diese Elfe kann mir, wie heißt es, im Leben unterstützen. In kleinen Dosierungen, dass der Mensch sich weiterentwickelt, bis er vielleicht eine Fee wirklich ertragen kann. Dass sie sich materialisiert und ihn eins zu eins als Ratgeber zur Seite steht. Dieses geistige Vorbild, die ich denn, wenn sie reinkarniert ist in Mutter Erde, als Fee bezeichne, ist im ganzen Leben, wird sie in meiner Nähe sein. Aber versucht euch mal vorzustellen, wie soll das in einer Großstadt passieren? Alles zu betoniert. Also der Beton macht ihr nicht wirklich was aus als geistige Kraft. Sie kann durch Marmor und Granit aufsteigen. So kann sie das auch bei Beton. Mhm. Aber die Künstlichkeit, die Beton ausmacht, all die Künstlichkeit mit Elektroleitungen, die da durchlaufen, Gasleitungen, auch Eisenbahn oder Straßenbahnschienen, all das, was der Mensch in der Zivilisation hat entstehen lassen, macht es einer Fee wirklich schwer. Und wenn Menschen, die in Deutschland leben, Tomaten aus Spanien essen, wie soll da jetzt das geistige Vorbild sich drin reflektieren? Deshalb ist es für uns so wichtig, autark zu leben. Als wir uns letztes Jahr dafür entschieden haben, für die Meridian-Expedition auf einem Stahlschiff zu gehen, war uns absolut bewusst, dass wir das hinter uns lassen und haben in dem letzten Jahr in Odrinzi sehr viel Lebensmittel getrocknet, die wir mit aufs Schiff genommen haben, dass wir jetzt mit gekauften Lebensmitteln getrocknetes Gemüse in unserem Essen immer wieder mit einbauen und damit also die Energie unseres geistigen Vorbilds mit aufzunehmen. Auf der anderen Seite dieses geistige Vorbild jetzt aber auch über den Ozean, über den Salzgehalt des Ozeans und die Dichte des Stahlschiffes uns erreichen kann, um unsere Seele Kraft zu geben, um das zu tun, was wir zu tun haben. Und das sollte sie eigentlich bei jedem einzelnen Menschen. Und das macht Städte so fatal. Die Zivilisation hat uns so entrückt und so von der Liebe getrennt, dass die meisten Menschen, sie können gar nicht, weil sie sind nur halb da. Für mich, sage ich mal, laufen sie eigentlich als Zombie rum. Hochgebildet, Doktorgrade, Professorgrad und was weiß ich was. Und sie können Dinge errechnen, die kann ich nicht errechnen, will ich auch nicht, weil wenn ich sie errechnen könnte, hätte meine Seele keine Chance, sich über meinen Körper auszudrücken. Also deshalb, der Mensch muss sich entscheiden, will er mit seiner natürlichen Intelligenz wirken, das heißt, sein Seelengrund kann sich weitgehend über den Verstand ausdrücken und er lebt in seiner natürlichen Intelligenz. Oder, wie der moderne Mensch, er lebt mit der künstlichen Intelligenz, die durch Bildung entsteht, künstliche Bildung, wo Gehirnzellen vollgebombt werden mit den unterschiedlichsten vermeintlich wichtigen Informationen, aber der Mensch verlernt, was seine schöpferische Aufgabe ist. Er findet sie nicht mehr. Deshalb, wir haben so viele gebildete Menschen, wir haben so ein wahnsinnig hochstehendes Gesundheitswesen vermeintlich. Wir haben Hygiene, Technik, warme Wohnungen und. Und trotzdem, also, glaube ich, hat der Mensch noch nie so verzweifelt gerungen und weiß nicht, was er tun soll. Wir brauchen 10 Fernsehprogramme, damit man die Zeit totschlagen kriegt. Oder, Entschuldigung, 100 Fernsehprogramme, um die Zeit totzuschlagen. Mhm. Der Mensch weiß nicht mehr, mit sich anzufangen. Mit all dem, was er sich rundherum geschaffen hat. Ob der 100 Quadratmeter oder 300 Quadratmeter Wohnhaus hat. Da sitzen 5 Leute, 5 Familienmitglieder an 5 verschiedene Bildschirme, weil sie sich nicht auf ein Programm einigen können. Und wer soll dafür verantwortlich sein, außer das Ego? Also wenn sie schon gemeinsam reinkarniert sind und eine Familie darstellen, dann gibt es vom Seelengrund gewisse Übereinstimmungen. Das heißt, sie könnten mit ähnlichen Dingen jeder für sich zu seinem Ziel kommen. Tun sie aber nicht mehr. Weil sie eigentlich unter einem Dach leben, aber jeder sein individuelles Leben lebt. Als Egoist, als Egomane.
Ah, das ist spannend nochmal, also dass die Familie, also so eine Familie hat schon den Grund, dass sie so zusammen ist, beziehungsweise vielleicht nochmal als Gegenentwurf, so eure Gemeinschaft, ihr seid zwar auch Familie und teilweise aber eben auch Leute, die so dazugekommen sind.
Also wir sehen unsere Gemeinschaft tatsächlich als Patchwork-Familie, aber vielmehr als Familie als Gemeinschaft. Ich denke, wir haben uns alle gefunden, weil wir einen gemeinsamen Nenner haben. Und das sollte eigentlich, im goldenen Zeitalter ist es so, dass Mann und Frau sich von Geist lenken lassen, um über einen Sexualakt ein neues Leben entstehen zu lassen. Aber sie tun das nicht aus Lust, die aus dem Ego entspringt, jetzt einen Sexualakt stattfinden zu lassen, sondern weil sie vom Geist dazu aufgefordert werden, animiert werden. Und dann mit all dem, was auf dieses Paar einwirkt, die Sterne, die Planeten, Sonne und Mond, die Kräfte aus dem Erdinneren und das, was Mama und Papa ausmacht, ihre DNS und auch die Schwingung, die in diesem Moment sind. Und wenn dieser Akt denn wirklich aus reiner Liebe, in reiner Liebe stattfindet, kann eine extrem hochentwickelte Seele in diesem Kindskörper einfließen. Und das ist im Laufe vom goldenen bis zum eisernen Zeitalter immer mehr entrückt. Ich sage das gerne so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Heute muss der Tatort im Fernsehen zu Ende sein, bevor denn der Liebesakt stattfinden darf. Es gibt meistens irgendein Programm, was zivilisierte Menschen haben, bis man den Liebesakt denn durchführt. Also alleine den richtigen Zeitpunkt, der ja dann auch den Zeitpunkt bestimmt der Geburt und auch den Zeitpunkt des ganzen Lebens bestimmt. Das heißt, der Mensch ist an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort mit bestimmten Kräften, die aus dem Universum und aus dem Erdinneren auf ihn wirkt, um seine Aufgabe zu leben. Wenn das aber auch nur um eine Stunde verschoben wird oder bei Geburten vorgezogen wird, weil das Kind soll auf dem Geburtstag von Oma zur Welt kommen oder 2 Tage nach hinten geschoben wird, warum auch immer, dann ist eigentlich das ganze Leben mehr oder weniger verwirkt, weil andere Kräfte auf dieses Kind einwirken, zu entsprechenden Zeiten. Und deshalb im eisernen Zeitalter, wo wir uns befinden, ist alles verkünstlicht. Und es wird wahnsinnig schwer, dass Seelen das erreichen können in einer Reinkarnation, was im goldenen Zeitalter möglich wäre. Das goldene Zeitalter ist fast grenzenlos. Dort werden Menschen hunderte Jahre alt, so wie wir das aus dem Alten Testament kennen. Mhm. Das sind keine Märchen, sondern das ist Tatsache fürs goldene Zeitalter. Da bekommt eine Frau mit 500, 600 Jahren ein Kind, weil sie vorher nicht in der Lage war, das Kind neutral großzuziehen ohne die Seele des Kindes zu manipulieren. Das heißt, sie erreicht vielleicht erst mit 500 Jahren das Bewusstsein über das, was sie selber ist und findet dann einen Partner, um in einem idealen Liebesakt ein Kind zu zeugen. Und dieses Kind, wie ich es gerne nenne, zu einem Himmelsstürmer zu werden, anstatt wie er sind mit 100 Jahren ein Kind zu zeugen und einen Satansbraten hervorzubringen. Also es ist alles dicht miteinander verbunden. Und wenn wir nach dem schöpferischen Resonanzprinzip wirken und agieren würden, die würde alles von alleine zusammenfinden. Weil wir sind alle verknüpft. Nur unser Gehirn ist das, was die Verknüpfung stoppt. Dieses Gehirn begrenzt uns in allem Sein. Der Teller wird immer kleiner und das macht unser Gehirn. Nicht schöpferische Liebe. Schöpferische Liebe lässt alles zu. Wir brauchen kein Flugzeug und man braucht auch kein Schiff, um von A nach B zu kommen. Auch da haben wir eine kleine Illusion erlegen. Wir haben vor einem Jahr tatsächlich geglaubt, wir müssten über die Meridianbahn fahren, um sie zu harmonisieren. Als ich vor einigen Wochen in der Karibik war und habe dabei 42 Grad in einer Schwefelquelle gesessen, habe ich Informationen aus dem Erdinneren bekommen, die mir ganz klar werden ließen, das ist totaler Quatsch. Das ist mehr oder weniger aus eurem Verstand entsprungen. Ein Schiff mit Stahlrumpf, wichtig, dass ihr euch da drauf befindet. Wichtig auch, dass ihr damit auf dem Atlantik seid. Von dort aus könnt ihr alle 12 Lichtzentren in den Ozeanen erreichen und darauf einwirken, wenn ihr euch mit den entsprechenden geistigen Energien verbindet, um sie zu aktivieren, um mit diesen 12 Lichtzentren die 60 Lichtzentren auf allen festen Erdmasse zu aktivieren. Es war eine absolute Fehlentscheidung, zu glauben, wir müssen die Kilometerversen nachgehen. Weil ich habe mittlerweile auch in der Karibik vernommen, die gesamte Erdmeridianbahnen laufen sich auf 3 Millionen Kilometer. Mit welchem Gefährt soll ich die nachfahren? Das ist unmöglich. Aber unser Verstand, das heißt, wenn meine Seele in meinem Verstand wirken kann und ich mit meinem Verstand positiven Geist entwickle, der kann überall hin. Der kann auf dem Ozeangrund, wo ich sowieso nicht hinkomme, der kann auch zum Mars fliegen. Der kommt überall hin und das wäre in einem Wimpernschlag. Das heißt, wir haben uns hier in La Gomera mit dem Schiff festgesetzt, fahren immer mal raus an bestimmten Buchten, um bestimmte Energien aufzunehmen. Ja, ich miete mir zwischendurch auch ein Auto, um an bestimmten Plätzen des Urwaldes hinzukommen, um diese Energie direkt wahrzunehmen und dann aber mit dieser Energie vom Schiff tief in der Nacht, wenn alle schlafen und ich die größte Neutralität vorfinde, fange ich an, Geist zu balancieren und ihn an bestimmten Plätzen zu postieren, um Liebe zum Ausdruck zu bringen, um heilige Orte und Kraftplätze wieder mit Energie zu versorgen. Es ist nicht so, dass wir die hätten entstehen lassen. Diese heiligen Orte, die bestehen seit 124.000 Jahren, seit diese Materie verdichtet wurde. Aber der Mensch hat sie nicht genutzt und dann versotten sie. Wenn keine Energie entnommen wird, das kann sich vielleicht jeder vorstellen, ich habe einen Wasserhahn. Wenn ich diesen Wasserhahn 60 Jahre nicht nutze und gehe den aufdrehen, da wird sehr wahrscheinlich nichts mehr kommen oder ein Rinnsal. Und so ist es an all den heiligen Orten gewesen, da macht es blub, blub, aber da war nichts mehr. Deshalb ganz am Anfang der Median-Expedition haben wir uns so ja Fahrzeuge, Autos gekauft, 7 Stück an der Zahl. Wir haben in den ganzen Jahren mit einem Auto sind wir zurechtgekommen. Da konnten wir alles mit erledigen. Und für die Median-Expedition glaubten wir, 7 Autos zu benötigen, dass alle Gemeinschaftsmitglieder mit auf dem Festland zu einem bestimmten Ort reisen können, um dort energetisch zu wirken. Das war genauso wie vielleicht jetzt in Kürze, das Schiff als Werkzeug nicht mehr benötigt wird, so werden diese Autos schon lange nicht mehr benötigt, sind ihm wieder mit Verlust verkauft worden, weil wir sind zu verschiedenen Kraftorten, zu verschiedenen heiligen Orten auf der Balkanhalbinsel hingefahren, haben angefangen zu wirken, da passierte nicht viel. Da kam ein Energiefluss und dann nichts mehr. Und irgendwann habe ich bildhaft in der Meditation wahrgenommen, da sitzen Hauptwasserhähne, die sind zugedreht. Hier kannst du machen, was du willst, hier kommt nichts. Und diese Hauptwasserhähne sind die 72 Lichtzentren. Einmal die 12 auf den Ozeangrund und wenn die aktiviert sind, die 60, die auf dem Festland verteilt sind. Also so haben auch wir so manche Dinge uns ein, ja, wie soll man sagen, uns täuschen lassen von unserem Gehirn, was eben auch im eisernen Zeitalter entstanden und entwickelt ist. Wir haben alle eine gewisse Schulbildung, Ausbildungen gemacht. Diese Gehirnzellen sind nicht alle frei. Und deshalb fallen wir auch immer gerne wieder mal rein auf Gefühle, die falsche Gefühle sind. Aber wir, ich glaube, was uns auszeichnet, wir schämen uns dafür nicht. Wir müssen das nicht verbergen, dass wir ein falsches Gefühl hatten, sondern wir freuen uns viel mehr, dass wir dieses Gefühl in wahrhaftiges Gefühl wandeln können und dann haben wir kein Problem, Entscheidungen zu ändern, auch öffentlich. So, und so versuchen wir, für die Schöpfung uns einzusetzen und auch einzugestehen, das war gar nicht so richtig, sondern das war vielleicht so ja falsch. Bis zu dem Punkt. Oder an dem Punkt fängt es an, falsch zu werden. Für eine gewisse Zeit ist es gut, aber jetzt kann man nicht 50 Jahre einfach weiterleben im Starrsinn, weil Starrsinn ist der direkte Gegenspieler von schöpferischer Liebe. Starrsinn ist alles zum Stillstand werden. Und das ist der Tod. Energie, schöpferische Liebe muss fließen. Man muss sie verschwenden, vielleicht sogar vergeuden, damit sie wächst, dass mehr daraus wird. Mhm. So, und das versuchen wir seit 16 Jahren, uns immer und immer weiter dahin zu entwickeln, um das immer stärker passieren zu lassen und auch unseren persönlichen Schwächen einzugestehen, um aus diesen Schwächen Stärken werden zu lassen. Das ist der ganze Sinn des Lebens, dass ein Mensch mit seinen schattenbehaftete Seele, die nicht vollkommen ist, diesen Schatten zu Licht werden lässt. Wir dürfen als Mensch Fehler machen. Das verbietet schöpferische Liebe nicht. Aber sie verbietet auch nicht, dass wir als Mensch aus Fehlern lernen. Und das, glaube ich, ist also in vielen Dingen einfach das große Problem, dass Menschen Fehler machen und wieder Fehler machen und sich diese Fehler nicht eingestehen und sehen, dass der Fehler aus ihm selbst entsprungen ist. Wie gesagt, der materielle Körper ist ein Ebenbild von der fehlerhaften Seele. Dann ist klar, dass wir zu Fehlern neigen. Aber wir müssen, und das glaube ich, versuche ich in der Gemeinschaft zu lernen, und das werde ich auch in der Schule versuchen zu lernen, dass wir wirklich die Fehler zulassen und dass ein Mensch nach der Wahrheit sucht. Weil hinter der Wahrheit oder hinter der Lüge befindet sich die Wahrheit. Und die Lüge, die ist offensichtlich. Und die nehmen viele Menschen als Realität an. Aber wenn wir die Lüge als Lüge erkennen und fangen an, sie wie ein Vorhang an die Seite zu schieben, erkennen wir das Licht dahinter, wir erkennen die Wahrheit, wir erkennen die Liebe. Und Menschen, denen nichts wichtiger ist, mit der Liebe zu wirken, weil sie sich dort mit in Resonanz verändern, dann werden sie Kräfte hervorbringen und Dinge bewegen, die viele denn vielleicht für unnatürlich, als unnormal ansehen. Aber das ist Normalität. Starrsinn und nicht beweglich zu sein, das ist unnormal. Da kann ein Baum aufhören, Früchte hervorzubringen, dann muss er sterben. Das ist aber genau das, was Menschen mit der Zivilisation nicht tun. Sie sind eigentlich klinisch tot, weil sie kein Licht hervorbringen. Und trotzdem sterben sie nicht. Das ist wiederum Kraft der Dunkelheit, die diese Menschen lange leben lässt, weil damit der Seelengrund lange in einem Gefängnis gehalten wird und sich nicht ausdrücken kann. Deshalb lässt man Menschen jetzt 80, 90 Jahre alt werden, damit sie möglichst lange die Seele blockieren, Licht in diese Welt bringen zu lassen.
Ja, das ist schon krass. Also ich muss ja gestehen, dass das heute, das wirft auch nochmal wirklich tolle neue Aspekte auf zum Thema Gemeinschaft und so wie diese Wechselwirkung mit Seelenplan, mit dem großen Ganzen, mit der Weltenentwicklung ist. Und trotzdem hätte ich gern nochmal gewusst, was ich total spannend fand. Zum Beispiel, wie ihr in Afrika da diese Krankenstation aufgebaut habt, wie ihr da in Bulgarien da euch selbst versorgt habt. War das, also habt ihr da viel Infos aus der geistigen Welt dafür geholt, um dieses Wissen und Können euch anzueignen? Oder war das so halbe halbe, dass ihr auch einfach viel ausprobiert habt? Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
Also ausprobieren halte ich für das Wichtigste. Jetzt muss ich sagen, haben wir einige Handwerker in der Gemeinschaft. Und damit kommt schon mal sehr viel Potenzial zusammen. Aber ich sag mal, von der Gemeinschaft gab es eigentlich niemand außer meine Frau Gabi und ich, die sich mit Landwirtschaft, sowohl mit Tierzucht oder mit Garten und Feld auskannten, weil wir eben schon vor gut 40 Jahren angefangen haben, natürlich, natürlich, natürlich zu leben. Und wir haben viele Jahre in Deutschland, da war ich noch kein, würde ich sagen, spiritueller Mensch, sondern da war ich biologisch, ökologisch orientiert und war es mir wichtig, also mein eigenes Gemüse anzubauen. Und das war vor 40 Jahren noch gar nicht so dieser große Renner. Die meisten in unserem Alterskreis haben uns für verrückt erklärt. Die sind nach Mallorca und wer weiß wohin Urlaub machen gegangen und wollten wir also noch nicht mal einen Hund haben, weil der wäre so lästig ist, wenn man in Urlaub reisen will. Aber so sind wir eigentlich Außenseiter gewesen. Ich sag mal, ich selber bin einmal im Leben in einer Diskothek gewesen. Dieses eine Mal hat mir vollkommen gereicht und ich wusste, das ist ein absolut unnatürlicher Lebensraum und da habe ich nichts zu suchen. Ich bin auch damals eigentlich eher eigenbrötlerisch gewesen, geworden, weil die anderen Menschen rundherum alle so viel anders waren und so nach der Zivilisation strebten und ich eigentlich nach der Natur strebte. Jede freie Minute, die ich hatte, habe ich versucht, im Wald zu verbringen, irgendwie in der Natur zu sein. Und ja, so war ich der Einzige, der tatsächlich gewisse Ahnung, Kenntnisse mitgebracht hat. Und das fing im Schwarzwald, in der Jugendherberge schon an, dass wir unser Wissen, was Garten anging, weiterzugeben. Wo wir nach Afrika kamen, haben wir das Wissen weitergegeben, mit Tieren umzugehen. Auch in Bulgarien. Die Jahre in Bulgarien, jeder in der Gemeinschaft kann von Hand respektvoll eine Ziege, einen Wasserbüffel, eine Kuh oder sogar ein Pferd melken. Wir haben in Afrika, ich selber bin viele Jahre Vegetarier und auch Veganer gewesen. Auch wo wir nach Afrika gingen, war die Gemeinschaft eigentlich Vegetarier. Und wir haben aber am eigenen Leib erfahren, dass Vegetariersein nicht um jeden Preis richtig sein muss, weil wir extreme körperliche Probleme bekamen. Und wir hatten einzelne Personen, die hatten Gliedausfälle. Das heißt, ihre Zehen, ihre Füße bis zu den Knien. Die konnten noch nicht mal mehr versus eigenständig gehen. Sie konnten mit den Händen nichts greifen, nichts tasten, weil einfach Vitamin B12 Mangel versus eingeschlichen hat. Jetzt muss man eben sagen, in Westafrika mit Tropenkrankheiten, Amöbenruhr und Malaria zum Beispiel, der Körper extremen Belastungen ausgesetzt wird. Und vor allen Dingen eben auch das Blut und die Leber in extremer Weise angegriffen wird. Ich sage mal, Vitamin B12 ist etwas, was sich in die Leber für etliche Jahre einlagert und dann kann man sehr gut versus vegan leben. Aber wenn dieses verbraucht ist, wird der Körper sich bemerkbar machen und er wird Verfallanscheinungen bringen. Ich sag mal, also meine Frau Gabi hat 3 Monate im Bett gelegen und sie konnte keinen Schritt gehen. Genau deshalb. Und wie gesagt, wir hatten mehrere Personen, die das in schwächerer Form ebenfalls hatten, weil wir in Westafrika eben afrikanische Kost zu uns genommen haben und die war sehr einseitig und war nicht ausgewogen, wie wir das Veganer sein, wie wir in Deutschland leben konnten. Und für uns kam die Frage auf, was machen wir? Nehmen wir jetzt synthetische Vitamine zu uns, um uns zu erhalten oder unsere Gesundheit wieder zu erlangen? Oder wählen wir uns für einen natürlichen Weg? Und wir haben uns für den natürlichen Weg entschieden. Das heißt, wir haben ein Gebäude errichtet, wo wir sauber und respektvoll Tiere töten konnten. Deshalb, wenn man in Westafrika im Hinterland schon mal sich befunden hat und geht über den Markt, da liegt ein gammeliges Stück Holzbrett, da liegt ein großen Flaschen Fleisch drauf und tausende von Fliegen. Und da sitzt jemand, der wedelt ein Fähnchen und der vertreibt die Fliegen. Das war etwas, das wollten wir uns nicht antun. Und deshalb gab es eigentlich nur die Lösung, wir werden selber respektvoll Tiere töten müssen und haben so auch noch das Glück gehabt, dass eine Ärztin uns besucht hat und die uns einen Tipp gegeben hat, wie man, wie heißt es, ein Tier am respektvollsten töten könnte, und zwar mit einem Aderlass. Und das haben wir in einem besonderen Umfeld getan, dass wir eine rituelle Tötung durchgeführt haben und die Tiere nicht gegen den Tod gekämpft haben, sondern dass ich analysiert habe, da ist ein Tier, wo sich der Geist, die Seele, alle Erkenntnis erlangt hat. In der Natur würde dieses Tier körperliche Probleme bekommen und würde das signalisieren, indem es also nicht sauber läuft. Und genau das ist das Tier, was der Löwe oder der Wolf sich aus der Herde werset rauspickt, um damit werset eine Aufgabe innerhalb unserer Schöpfung zu übernehmen. Da wir Menschen diese sogenannten Raubtiere fast überall verbannt hat, übernimmt der Mensch diese Rolle. Aber die meisten Menschen werset gehen eben nicht und können eine Seele von einem Tier wahrnehmen. Sie nehmen einfach, sage ich jetzt mal, das fetteste Tier aus der Reihe und das kommt in den Topf. Wie gesagt, wenn ich wahrgenommen habe, es gibt ein Tier in diesem Bestand und deshalb hatten wir große Tierbestände uns angeschafft. Wir haben also über 300 Rinder, Zebu-Rinder gehabt, wir haben 70 Dromedare gehabt, wir haben 100 Esel gehabt, 50 Pferde, Ziegen und Schafe, um eben aus einer großen Menge Tiere werden finden zu können, die sagten, ich habe hier alles erreicht, ich bin von Menschen genug gequält worden, ich bin bereit, werde zu sterben. Und diese Tiere haben wir rituell geschlachtet und dann in dem dafür vorgesehenen Gebäude zerlegt. Ich habe das vor etlichen Jahren gelernt, weil ich ein Praktikum in einem Forstamt gemacht habe, die auch Hirsche und Rehe beherbergten. Und wir also jedes Jahr eben Tiere dort drin schießen mussten, weil die Population zu groß wurde. Und ich da die Möglichkeit hatte, es zu erlernen, wie man auch ein Großtier werset sauber zerlegt. Ich habe das an allen weitergegeben. Und wir haben damals entschieden, oder nein, das habe ich werset beschlossen. Und habe gesagt, Leute, wenn ihr Fleisch essen wollt und wollt nicht das Fleisch da vom Markt essen, dann solltet ihr jedem klar sein, dass jeder einzelne von euch lernen muss, diesen Schnitt zu machen, das Tier zu zerlegen, um es werse zu verzehren. Das kann nicht einer hier machen, der im wahrsten Sinne des Wortes Massenmord für diese Gruppe hier macht und die anderen werse genießen schnell, stillschweigend ein Stück Fleisch, um sich gesund zu halten. Entweder wird das auf alle Schultern verteilt oder wir machen es gar nicht. Da ich der Einzige war, der es konnte, habe ich es allen beigebracht. Und ich sag mal, wir haben heute die zwei 12-jährigen Mädels, die in Afrika geboren sind. Die sind in Odrinci, in Bulgarien, in der Lage gewesen, eigenständig einen Huhn zu schlachten. Es so zu präparieren, dass man das, wie heißt es, in der Küche zu sich nehmen kann. Und das haben sie in Liebe gemacht, in Begleitung von Erwachsenen, aber mit allem, wie heißt es, Bewusstsein, mit allem, was dazugehört. Auch wie also zu erkennen, welche geistige Kraft in diesem Tier ist und dieses Tier in den Händen von einem Menschen stirbt. Und auch gerade bei den Großtieren, wir dann oft mit 4, 5, 6 Leute versammelt waren und dieses Tier, wir also dabei berührt haben und verspüren und auch sehen an den Augen, wie der Geist aus diesem Tierkörper austritt. Und wir haben es nie erlebt, dass ein Großtier bei dieser Tötungsart gegen den Tod gekämpft hat. Die haben weder gebrüllt, geblökt oder mit den Füßen getreten. Das tritt ganz am Schluss auf, aber das sind reiner Nervenwirbelreflex, der da stattfindet. Aber die Tiere sind in unseren Armen, in Frieden, kann man eigentlich nicht anders sagen, gestorben. Und wir haben sie sehr respektvoll zu uns genommen. Und das ist etwas, wo ich immer drauf bestanden habe. Fleisch, aber eigentlich jedes wirkliche Lebensmittel hat der Mensch nicht das Recht, es in Gier zu sich zu nehmen, sondern das hat er in tiefstem Frieden und Ruhe zu sich zu nehmen und mit größter Dankbarkeit, dass das Tier sich den Menschen oder auch die Pflanzen sich den Menschen zur Verfügung stellen, weil nur der Mensch in der Lage ist, seine Seele wachsen zu lassen. Die Tierseele ist vollkommen, die muss nicht wachsen. Sie stellt sich uns Menschen als Diener dar. Sowohl das lebende Tier wie das tote Tier. Und deshalb war für uns eigentlich auch in Edrunzi, haben wir immer Phasen, wo wir die Käserei hatten, hochwertigen Käse zu uns nehmen konnten, haben wir keine Tiere getötet. Weil das Tier lebend uns mit Geist versorgt. Der Geist der Tiere, unsere ganze Gemeinschaft unterstützte in allem, was wir taten. Und das für uns viel wichtiger war, wie einmal ein Kotelett in der Pfanne zu haben. Und das ist immer so gewesen. Aber wie gesagt, um den Menschen gesund zu erhalten, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Und in Westafrika mit all seinen Bakterien und Keime kriegt man keinen Käse hin. Das haben wir auf viele Arten, wie also versucht. Dazu kommt, dass wir eben weitgehend ohne Elektrizität leben wollen. Und dann wird es noch schwerer, hochverderbliche Lebensmittel aufrechtzuerhalten und die nicht mit Keimen zu sich zu nehmen und dass der Mensch da eher dran stirbt, als sich zu kräftigern. Also das sind alles Dinge, die greifen so ineinander, aber das sind alles Dinge, die haben sich in den 16 oder in die 40 Jahre natürlich Leben, haben die sich Stück für Stück entwickelt. Und wir haben auch immer wieder das Glück gehabt, Menschen zu begegnen, die uns zuerst einen Tipp gegeben haben, den ich dann schamanisch hinterfragt habe, vielleicht ein bisschen korrigiert habe und wo wir dann etwas daraus gewonnen haben, wie wir die 16 Jahre so gemeistert haben, wie wir es getan haben. So, und das ist aber ein ständiges Wachsen. Wir haben auch wahnsinnig viele Sachbücher uns immer wieder angeschafft, wenn es ein bestimmtes Thema gab. Ich sage, wir haben auch geschmiedet, um ein Messer zu schmieden, weil wir sagen, die Industrie ist die Schwertspitze der Dunkelheit oder eine Schwertspitze der Dunkelheit. Und deshalb versuchen wir, mit mechanischen Dingen klarzukommen, aber versuchen, technische Dinge wegzulassen. Jetzt können wir nur über technische Dinge hier kommunizieren. Und wir haben, seit wir die Meridian-Expedition machen, haben wir technisch aufgerüstet, weil wir uns einfach kundtun wollen. Wir glauben, nur auf diese Weise Menschen erreichen zu können. Die Schule, bin ich überzeugt, kann nur persönlich stattfinden. Die kann man nicht, wie heißt es, da sind Gefühle, da sind Plätze, wo ich Menschen hinführen möchte, um wirklich in sich etwas zu fühlen. Was ich auch in Deutschland damals schon gemacht habe, in der schamanischen Beratung, habe ich sogenannte Naturgeisterwanderungen gemacht. Jeden Monat, einmal sonntags, konnten all die Menschen, mit denen ich schamanisch Beratung gemacht habe, konnten die zu mir kommen und ich bin mit denen im Wald gegangen und habe jeden einzelnen Menschen bestimmte Pflanzen zugewiesen und gesagt, stell dich, setz dich, leg dich an diesem Baum, an dieser Pflanze, berühre ihn so, spreche ihn an und versuche wahrzunehmen, was da in dir passiert. Daraus ist das auch entstanden, dass nachher Menschen waren, die diese Gemeinschaft darstellen wollten. Also das war nicht nur heile werden, weil man eine Krankheit hatte, sondern ich sag mal, wir haben eine Person in unserer Gemeinschaft, aus deren Familie ist damals in Deutschland, während dieser Zeit, wo ich die Praxis geführt habe, 18 Personen sind zu mir gekommen. Die Tanten, Onkeln, Enkelkinder, Großeltern, alle nur über die Erfahrung, die die eine Person gemacht hat, hat die in der Familie. Und so kamen 18 Menschen aus dieser einen Familie, aus der Erkenntnis von den anderen Mitgliedern und wollten Hilfe und Rat haben. Und diese Hilfe war ganz unterschiedlich. Da ging es um Kleinkinder, die 2 Jahre alt waren, und es ging um Menschen, die waren 75 Jahre alt. Also das war so vielfältig. Und da konnte ich so viel bei begreifen und verstehen lernen, wie Menschen funktionieren, wie Menschen ticken, wie Menschen entgleiten oder wie Menschen in ihrem Seelengrund wirken und agieren, so dass ich dann auch damals in Deutschland schon angefangen habe, neben mit den Menschen zu arbeiten, auch schon mit Mutter Erde gearbeitet habe. Da Menschen kamen und sagten, ich kann nicht schlafen. Ich denen ihren Wohnraum, ihren Schlafplatz ergründet habe und entstört habe. Menschen kamen, dass an einem bestimmten Straßenzyklus intensiv ständig Verkehrsunfälle waren. Und sie sagten, kann man da nicht was gegen tun? Und sie mir die Mittel, die ich dafür brauchte, gestellt haben und ich dort also Dinge installiert habe und seitdem weniger Unfälle dort stattfanden. Und auch in Afrika, dieser Ruf nach Afrika zu gehen. Afrika war ein heiliger Ort, den wir dort gemeinsam aktiviert haben. Also da sind in den ganzen 16 Jahren, so sehe ich mich, habe ich mich dahin entwickeln dürfen, das zu tun, was ich jetzt tue. Dass ich fast gar nicht mehr mit Menschen arbeite, direkt, sondern nur noch in unserer Gemeinschaft. Und ansonsten global versuche, Mutter Erde zu heilen, all das Leid, was Menschen in 124.000 Jahren ihr zugefügt haben, das wegzunehmen, was möglich ist. Ein Kupferbergwerk in Scheele, das kann ich nicht ungeschehen machen. Ein Platz, da kannst du eine ganze Großstadt drin versenken. Deshalb, ursprünglich gab es auf unserer Erde 45.000 heilige Orte. Und es sind nur noch knapp 7.000 zu aktivieren. Die anderen sind nicht zu aktivieren, weil wir Menschen die Erdkruste zerstört haben. Wir haben Öl entnommen, Gas entnommen, Torf, Kohle, Diamanten, ist egal was. Alles rausgerissen, Mutter Erde ausgeweidet. Und wir haben darüber so große Zerstörung gemacht, dass Meridianbahnen zerstört sind. Und einfach nur noch 7.000 zu aktivieren sind, damit müssen wir klarkommen. Auf der anderen Seite muss ich sehen, wir mögen gut 8 Milliarden Bevölkerung haben, aber ich sehe nur, wir sind einen geringen Teil, der organisch noch dazu in der Lage ist, seine Seele und seinen Verstand zu vereinigen. Ich drücke gerne aus, die beiden Hochzeit feiern zu lassen und dann mit seinem Seelengrund zu wirken und zu agieren und seine ganze Liebe in diese Welt sichtbar werden zu lassen. Mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken, mit seinen Worten und mit den Taten, die er mit seinen Händen und Füßen verset vorbringt. Aber diese 7.000 müssen uns ausreichen. Menschen kümmern sich und sorgen sich seit Jahren mit Umweltverschmutzung. Das ist schlimm, aber daran wird diese Erde nicht untergehen. Sondern der geistige Kollaps, der findet vorher statt. Dann, wenn keine Seele mehr zu Licht werden kann, dann findet der Kollaps statt. Dann wird die Energie entzogen. Also schöpferische Liebe lässt es nicht dazu kommen, dass wir zum Beispiel mit Atomkraft diese Erde in die Luft jagen. Das wird es niemals geben. Deshalb all die Szenarien, die Menschen sich da ausdenken, von welchen schrecklichen Apokalypsen, bin ich fest von überzeugt, dass schöpferische Liebe das nie zulassen wird. Deshalb, wenn die Energie entzogen wird, dann gibt es nicht Milliarden stinkende Leichen von Menschen oder auch Tieren. Nein, da sie aus Geist entsprungen sind, werden sie wieder zu Geist werden und es wird keine Materie geben. Sondern die Materie setzt erst wieder im goldenen Zeitalter an, wenn aus dem Noah, der Mensch, der in der letzten Stunde in seinem Seelengrund wirkt und sich von nichts zwingen lässt, gegen diese Wahrhaftigkeit zu wirken. Wird nämlich im goldenen Zeitalter, wenn die Energie wieder einfließt, der Adam oder auch der Eva. Das sind ein und dieselben Menschen. Der Noah, der 80 ist und als Noah erlischt, erwacht als 80-jähriger Adam. Der dreijährige Noah erwacht als dreijähriger Adam. Der einzige Unterschied, der 80-jährige Noah, der Brillenträger war, wird keine Brille mehr haben, weil dieser Prozess alles Unwahrhafte in ihm neutralisiert. Die Brille ist auch eine Schwäche des Verstandes. Und da wie also das aufgehoben wird, ist sowohl die Zahnprothese, die Brille, ein Hörgerät, eine Hüftprothese, wird der Adam nicht mehr benötigen, so wie auch kein Atomkraft mehr auf dieser Erde sein wird. Es gibt keine chaotische Welt am Anfang des goldenen Zeitalters. Diese Angst sollte keiner haben, sondern letztens, vor einer Woche hat mir eine Frau hier in La Gomera darauf angesprochen und sagt, ja, wäre es denn nicht viel besser, es würde denn wirklich jetzt in 2, 3, 4 Jahren auslaufen? Du erzählst jetzt, mit der Meridian-Expedition kann das Ganze noch ein paar hundert Jahre weitergehen. Da habe ich gesagt, ja. Die paar hundert Jahre weitergehen wären für den Menschen tatsächlich unbequemer. Aber daraus würde mehr Licht. Und das ist das Einzige, was zählt. Deshalb, die meisten Menschen suchen immer den Weg, den bequemsten Weg. Aber der bequemste Weg ist fast immer ein Hohlweg, eine Sackgasse. Und deshalb glaube ich auch, dass ich in den 16 Jahren diese Gemeinschaft dahin schulen konnte, sensibilisieren konnte, dass der bequeme Weg nicht der richtige Weg ist, sondern oft wäre es tatsächlich der steinige Weg, der richtige Weg ist, weil der zum tatsächlichen Licht führt. Der führt zur Erkenntnis, wogegen der andere, da geht alles super prima, aber es ist kein Licht draus geworden. Aber durch die Schwernis als Mensch aufzunehmen und Demut für die Größe dieser Schöpfung zu entwickeln, das ist die einzige Chance, die wir Menschen haben. Da liegt alle Wahrheit drin.
Lieber Jürgen, wir sind jetzt so langsam am Ende angekommen. Gibt es noch was, was du den Zuschauern und Zuschauern so als letztes mit auf den Weg geben möchtest, als Appell möglicherweise? Also es haben schon ganz viele drin gesteckt, aber so vielleicht als Schlusswort.
Ja, glaube ich schon. Ich denke, das Wichtigste, was jeder einzelne Mensch braucht, ist Hoffnung und Mut. Und wir haben den in uns. Und wir sollten nur wie also die Situationen aus anderen Perspektiven betrachten. Das ist etwas, was ich seit langem versuche zu vermitteln. Lasst uns einfach aus unserem Körper auftreten und wir beobachten die Situation, in der wir stecken, wo wir glauben, nicht rauszukommen. Wir gucken aus der Vogelperspektive und sehen, wie sich die anderen dabei fühlen mit dem, was ich da durchsetzen will. Und ich glaube, wenn wir das tun, entwickeln wir Hoffnung und Mut. Und das ist das, was die Menschen, glaube ich, jetzt am allermeisten brauchen. Ohne den werden sie nichts verändern.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und auch für das alles, was du geteilt hast. Möge es auf fruchtbaren Boden fallen. Und ich bin gespannt, was noch daraus erwächst, vielleicht auch aus eurer Schule. Vielleicht werden wir uns ja auch da mal sehen, beziehungsweise vielleicht auch andere, die hier zugeschaut haben, Lust bekommen haben, wenn es soweit ist. Wie gesagt, ganz herzlichen Dank.
Gerne geschehen, Andreas.